Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Filmclip zum Einstieg zu diesem Thema Sehnsucht. Die erste Folie bitte, die euch hineinnimmt in das große Thema. Hinter jeder Sehnsucht steckt, oder hinter jeder Sucht steckt eine Sehnsucht. Dieser Film zeigt, ist ein Ausschnitt aus einem Trailer, zeigt eine Familie. Eine Familie, die zerrüttet ist, weil der Vater in einer Sucht steckt. Der kam gerade aus der Entziehungsklinik und die ältere Tochter stellt mit Entsetzen fest, er trinkt wieder. Und der Vater rechtfertigt sich so ein bisschen, ja, man muss gucken, realistische Grenzen sich zu setzen und ich will gar nicht ganz aufhören, sondern nur ein bisschen trinken. Und jeder weiß, der sich mit dem Thema Sucht auskennt, wenn man einmal tief drin steckte, dann ist es nicht mehr möglich, nur ein bisschen zu trinken. Und die Familie zerfällt. Der Film heißt Zoe, ist vom Blauen Kreuz in Auftrag gegeben worden, eine Organisation in Deutschland, die schon lange dieses Anliegen hat, Menschen zu helfen. Christen haben das Blaue Kreuz gegründet und sind in Selbsthilfegruppen und in vielen Angeboten in Deutschland unterwegs. Und diese Predigt ist auch für mich aus solch einem Kontakt zum Blauen Kreuz entstanden. Das Blaue Kreuz, das vielen Menschen versucht, in Situationen zu helfen, wo sie von Süchten zermartert werden. Und wenn wir uns mal so ein bisschen die Hollywood-Szene angucken, dann ist letztes Jahr da sehr markant und traurig ein Todesfall aufgefallen. Es war der Robbie Williams, ein Mann, der als Kabarettist, als Schauspieler eigentlich für Humor stand, für Spaß stand. Er hatte auch spannende, traurige, schwierige Themen, aber überwiegend war es Kabarett. Und er war ein Mann, der neben seiner schweren Depression eben auch vom Alkohol gezeichnet war. Er hatte zwei schwere Phasen der Alkoholsucht, dazwischen Entziehung und wieder Rückfall. Man weiß nicht wirklich, warum er gestorben ist. Es wird als Selbstmord dargestellt, der aber auch in einem Wahn, in einer Psychose stattgefunden haben kann, die vielleicht mit durch diesen langen Alkohol, durch diese lange Alkoholsucht ausgelöst ist. Hier könnte man viele tragische Biografien anreihen. Und das hat vor einiger Zeit der Dr. Richter gemacht. Er ist der erste Vorsitzende vom Blauen Kreuz und für mich war die Motivation, dieses Thema zur Predigt zu machen, durch ein Wochenendseminar gekommen. Dr. Richter, ein kerniger Mann, der, wenn man ihm begegnet, und ich hoffe, das kommt in dem Bild ein bisschen zum Ausdruck, mit sehr viel Humor auch als Suchttherapeut und Psychiater daherkommt. Und als ich ihn vom Bahnhof damals in Hagen abholte, und das sieht man vielleicht nicht so ganz auf dem Bild, aber er wirkt manchmal so ein bisschen locker. Thomas sprach im Gebet von Penner. Ich will jetzt nicht sagen, dass er so aussieht wie ein Penner, aber es war tatsächlich so, dass ich dann nicht genau wusste, weil ich das Bild nur noch locker im Kopf habe, wen ich am Bahnhof abholen muss und ich tatsächlich dann einen Stadtstreicher angesprochen habe auf dem Bahnhof und fragte, sind Sie Dr. Richter? Und der etwas verwirrt meinte, nein, Sie sind nicht der Psychiater, nein. Und ich dann auf die Suche weiterging, um ihn wirklich zu finden. Er sagt selbst immer, er hat einen therapeutischen Bart, ja, einen Bart, der die Beratungsnähe zu dem anderen sucht. Ich hätte ihn gerne euch direkt vorgestellt, das ist so nicht möglich, aber ich möchte in der Predigt immer mal wieder Zitate von ihm aufleuchten lassen und auch einfach Beispiele, wie er versucht hat, über 20, 30 Jahre als Chefarzt in Elbingenrode in einer Klinik Menschen zu begleiten. Und wenn er so erzählt, dann erzählt er von einem alkoholsüchtigen Lehrer in der Beratung. Er will den Lehrer herausfordern. Der Lehrer hat eine tolle Frau, die ist noch einigermaßen in Ordnung. Und er sagt dem Lehrer, deine Flasche ist dir genauso lieb wie deine Frau. Und der Lehrer zögert. Und nach einer kurzen Pause sagt er, Sie irren, Herr Richter. In bestimmten Situationen ist mir die Flasche deutlich lieber als meine Frau. Und das finde ich zum Kotzen an mir. Die Sucht verdrängt die Liebe, wenn sie voll zuschlägt, weil sie den Körper verändert. Dr. Richter berichtet von einer Familie. Eine junge Frau ist heroinabhängig geworden. Fast noch ein Mädchen. Die Eltern lieben ihre Tochter. Sie sind relativ reich und können nicht mit ansehen, wie ihre Tochter in den sozialen Abstieg in der Gosse landet, wie sie anfangen will, durch Prostitution sich Geld zu beschaffen, um ihre Sucht weiterzuleben. Und sie geben ihrer Tochter immer wieder Geld. Und irgendwann kommt der Anruf, ihre Tochter ist tot. Die Todesspritze hat sie sich gegeben und die Eltern haben sie finanziert. Die Eltern liebten ihre Tochter und wollten helfen und haben ihr doch die Todesspritze finanziert. Es ist schwierig, in schwersten Süchten Menschen richtig zu helfen. Es braucht oft fachliche Begleitung, um nicht genau das Falsche zu tun. Echte Sucht zerstört in grausamer Form Beziehungen, auch Liebesbeziehungen. Ein Zitat von Dr. Richter, er sagt, Sucht hat etwas Dämonisches, etwas Grausames. Hier ist der Satan in seiner Spielwiese unterwegs, wenn wir ihm den Raum geben, gerade wenn wir eben nicht mehr so auf Jesus blicken oder Jesus noch gar nicht kennengelernt haben. Aber was ist das, was Menschen, und das ist nicht nur ein modernes Phänomen, das gab es schon im alten Ephesus zur Zeit des Alten Testamentes, in diesen Suchtweg hineinschlittern. Sie entscheiden sich ja nicht, ich will jetzt süchtig werden, ja, sondern es ist ein Hineingleiten, eine Talfahrt, die dann anscheinend irgendwann für bestimmte Leute nicht mehr zu bremsen ist. Und die Frage, die sich ja dabei stellt, ist ja, sind es viele oder ist das so eine komische Sondergruppe? Ja, und ich habe auch lange mit mir gerungen, kann man über das Thema Sucht, eben Sehnsucht, aber mit dem Schwerpunkt Sucht eine Predigt halten, ist das nicht eher ein Thema für ein Fachseminar? Aber es gab für mich doch Gründe zu sagen, es ist ein Predigtthema, was uns als Gesamtgemeinde angeht. Und da mal so eine erste Frage an euch, ja, und ich nehme mich da voll mit rein. Ich weiß nicht, wenn bei euch mal das Leben ein bisschen härter wird, wenn Stress auf der Arbeit heftiger wird, wenn Frustrationen größer werden, vielleicht Konflikte in der Verwandtschaft, Hand aufs Herz und habt mal den Mut, euch zu melden. Wer hat nicht schon mal an einem frustigen Abend gesagt, ach, ich brauche zur Entspannung ein Bier oder ein Wein? Meldet euch mal. Wer hat das nicht schon mal gemacht? Ja, mir geht es so. Seid mal mutig. Wer hat nicht schon mal Wein oder Bier getrunken zur Entspannung? Ja? Großer Teil hat sich gemeldet. Das ist an sich nicht schlimm, wenn es eben nicht die Regel wird. Aber man muss sich bewusst sein, es ist ein erster kleiner Schritt in Richtung Sucht. Es ist nicht eine Sucht. Und wenn man es nicht regelmäßig macht, ist es okay. Ja, in der Bibel sehen wir auch, dass es guten Wein trinken als Möglichkeit gibt. Aber dann kann vielleicht es noch heftiger werden in deinem Leben. Dann wirst du vielleicht arbeitslos, vielleicht eine chronische Krankheit. Und dann kann dieser Schritt stattfinden, dass man eben eigentlich jeden Abend seine Hand heben müsste, weil man jeden Abend anfängt, zur Entspannung etwas zu trinken oder mit anderen Suchtmitteln sich zu trösten. Und allein das war für mich schon Motivation zu sagen, ich möchte darüber eine Predigt machen. Aber es gibt noch zwei weitere Gründe, die für mich wichtig sind. Und der zweite ist, es thematisiert die Bibel sehr deutlich. Wir werden uns Stellen anschauen, nur mal hier schon Auszug, Epheser 5, 17. Da heißt es, betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr euer Leben damit. In den Sprüchen heißt es, starkes Getränk erzeugt Streit. Wie gesagt, es gibt auch die anderen Stellen. Das erste Wunder, was Jesus getan hat, war, Wasser in Wein zu verwandeln. Und der wurde nicht danach weggeschüttet, ja, sondern der wurde getrunken. Das zweite oder das dritte, was mich motiviert hat, war mal, und das hat natürlich der Dr. Richter ausgelöst, mir Statistiken anzusehen. Statistiken, denkt der eine oder andere, ist ja vielleicht ein bisschen trocken, aber Statistiken spiegeln ja, wenn sie sauber gemacht sind, die Realität wider. Und bevor ich euch so kurz mal in die Statistik zur Sucht reinnehme, muss ich natürlich mal klären, was ist denn überhaupt eine Sucht? Ja, also ist ja nicht so, dass man erst maßvoll getrunken hat und Freitag bin ich plötzlich süchtig, Donnerstag war noch alles okay, ja, sondern es ist ja ein Prozess. Ein Prozess über Schritte. Und vom Biblischen ist mir das gerade so wichtig, Epheser 5. umzusetzen in der Praxis, heißt zu wissen, wann betrinke ich mich? Was ist denn Betrinken? Und was ist noch einfach ein gutes Glas Wein oder Bier trinken? Und da haben sich kluge Leute schon lange und immer wieder Gedanken gemacht und haben in einem großen Werk, das nennt man den ICD-10, ein Werk, was beschreibt, wann ein Verhalten des Menschen nicht mehr normal ist, wann es psychisch krank oder unnormal wird, versucht, das zu beschreiben. Und ich habe euch das mal aufgelistet, man könnte darüber alleine eine Stunde reden. Wann ist man süchtig? Und nach dem ICD-10 gibt es so 6 Punkte. Und von den 6 müssen nur 3 erfüllt sein. Da ist der erste Punkt ein starker Wunsch, ein Zwang, Alkohol zu konsumieren. Am Abend brauche ich zur Entspannung einen guten Schluck, sagt man sich. Der zweite Punkt ist eine verminderte Kontrollfähigkeit in Bezug auf Menge, Beginn und Ende. Das heißt nicht hemmungsloses Saufen, aber man wollte nur ein Bier trinken und dann waren es 3 Flaschen. Man wollte doch nur ein halbes Glas Wein trinken und dann waren es 3 Weingläser. Dann merkt man, jetzt ist echt Schluss, aber man hält nicht mehr die Grenzen ein, die man sich vornimmt. Bei einigen kommt es dann, wenn man nicht trinkt, schon zu Entzugserscheinungen. Ja, man merkt, der Körper wird unruhig. Man merkt auch, man braucht mehr, um zu trinken. Man braucht mehr, um sich zu entspannen. Man trinkt etwas mehr und dann wirkt erst die Entspannung. Und irgendwann vernachlässigt man abends die Kontakte zu Freunden, die Anrufe, weil man jeden Abend trinkt. Und beim jährlichen Check beim Arzt, die Leberwerte sind nicht mehr so ganz in Ordnung, man merkt und ahnt, woher es kommt, man verheimlicht es vom Arzt und man weiß, eigentlich müsste man aufhören und trotzdem trinkt man weiter. Allein 3 dieser Punkte reichen aus, um in Deutschland zu sagen, man ist in der Sucht angekommen. Auch da gibt es natürlich Unterschiede und die zeigen so ein bisschen die Statistiken. Ja, erstmal global, viele von euch haben sich gemeldet, 90% in Deutschland trinken Alkohol ab und zu. Das heißt nicht, sie sind süchtig, aber von diesen 90%, ja, sind es 20-25%, die riskant trinken. Und das hat mich schon, als Herr Richter das thematisierte, ein bisschen erschrocken gemacht, wie schnell das anfängt. 2 kleine Bierflaschen jeden Abend für einen Mann oder 1 kleine Bierflasche jeden Abend für eine Frau ist der Punkt, wo es anfängt, riskant zu werden. Ja, da muss nicht der halbe Liter Wein weggegluckert sein. Dr. Richter sagt nicht, dann bist du schon süchtig, aber dann fängt es an bei vielen, dass der Körper langsam geschädigt wird, wenn du jeden Abend trinkst. Wenn du nur 2-3 Abende in der Woche trinkst, dann 2-3 Abende nicht in diesen Mengen, dann bist du noch auf einer Seite, wo man sagen kann, es ist okay vom Medizinischen, aber achtet darauf, was passiert in Stresszeiten. Es gibt dann 6-7 Leute von 100, die rutschen dann in die Sucht. Ja, wie ich das eben beschrieben habe. Und 3-4 von denen, die machen sich körperlich so richtig fertig, die sind dann mit 50 mit einer Leberzirrhose im Krankenhaus. Auch die Angehörigen, wenn man sie auflistet, kann man sagen, von 100 Leuten sind 4-6 von der Sucht indirekt betroffen, weil Sucht Beziehungen zerstört und wie in diesem Film Zoe gezeigt, dann eben auch die Mutter, die Kinder, die Verwandten stark betroffen sind. Nun ist der Alkohol nicht das einzige Thema beim Thema Sucht, auch wenn ich hier einen besonderen Fokus draufgelegt habe. Kurzen Blick zum Rauchen. Ja, 30% der Menschen rauchen und sie rutschen zu 70-80% in süchtiges Rauchen. Das Kiffen davor von 100 Menschen 5 und von den 5 erwischt es 21%, der süchtig wird. Und dann, ganz neu, gibt es das riesige Thema des Internets. Seit 15-20 Jahren ist auf der Suchtfront was ganz Neues los, massiv los, wo auch die Übergänge viel schwieriger oft zu fassen sind. 60-80% aller Männer und 20-40% aller Frauen schauen ab und zu Pornos. Sind die süchtig? Es ist ein sündiges Verhalten, es ist eine sündige Gewohnheit, aber wenn man das 1-2 Mal pro Woche macht, ist es noch keine Sucht und trotzdem zerstört es Familien, ist zutiefst demütigend für den Partner. Die Sucht würde wieder dann anfangen, wenn du das täglich machst, längere Zeit. Und da sind 20% der Männer tendenziell drin und 2% der Frauen. Spielsucht als letztes, man könnte noch viel nennen, aber das soll hier kein Suchtseminar sein. 1% betroffen, aber 10-50% der Männer gerade bei Spielautomaten in einem gefährlichen Bereich drin. Ihr merkt, es ist ein Thema, das geht uns was an. Im Prinzip könnte ich mal behaupten, ein Viertel von unserer Gemeinde ist in irgendeiner Form betroffen. Das ist eine steile These und man kann natürlich sagen, hey, wir sind ein kleines Dorf, wie denn, es ist behütet. Und immerhin, wir sind ja eine christliche Gemeinde, da wird es nicht so schlimm sein. Ich hoffe es, dass es nicht so schlimm ist. Aber selbst wenn es nur halb so schlimm ist, ist es zu schlimm. Und deshalb soll die Predigt dich, wo du vielleicht hier sitzt und denkst, das geht mich nichts an, auch ein bisschen herausfordern zu gucken, wo könnte es mich aber mal was angehen? Wo bin ich vielleicht gefährdet von meiner Persönlichkeit, von meinen Sehnsüchten? Es ist diese Frage des Brandlöschers, Brandbild für Not, ja, mal eben was zu trinken, wenn die Not groß ist, der Frust groß ist. Und das ist ja die Frage, nochmal, warum stürzen Menschen rein? Ja, die nicht nur so wie jemand, den man vielleicht am Bahnhof schon öfters getroffen hat und um ihn einen Bogen rumgemacht hat, aussehen, sondern die ganz normal aussehen, wie du und ich. Und da merkt man plötzlich, da ist ein Thema. Warum werden sie süchtig? Was haben sie gesucht in der Sucht? Und da möchte ich zur Hauptbibelstelle dieser Predigt kommen, Hebräer 12, 1 bis 2. Und da heißt es, da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken können, die uns umgarnt. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube von Anfang bis zum Ende abhängt. Er war bereit, in den Tod zu gehen, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartet. Eine Freude, weil er wusste, dadurch können wir Sündenvergebung bekommen. Der Schreiber des Hebräerbriefes motiviert seine Adressaten, sensibilisiert sie, auf Lasten im Leben zu achten. Interessant, dass erstmal von Lasten geredet wird, nicht gleich von Sünden, ja, dass wir uns nicht belasten lassen. Wir sollen Lasten ablegen und dann, nächster Schritt, wir sollen Acht geben, dass Sünden uns nicht umgarnen. Umgarnen ist ein Begriff, ich habe das mal nachgegoogelt, aus dem Fischereiwesen, aus dem Jagdwesen mit Netzen umgarnt man, umnetzt man ein Tier, einen Fisch. Ja, so dass er das erst gar nicht merkt. Ja, solche Treibnetze im Meer, solche Trichternetze, die Fische schwimmen rein und merken gar nicht, dass sie plötzlich gefangen sind. Und das ist dieses Bild, was hier im Hebräerbrief verwandt wird. Es kommt geschickt, es kommt trickig, es kommt elegant daher. Bei der Fischjagd mit Treibnetzen teilweise mit einem Köder drin und die Fische schwimmen dann in solch ein Netz rein, weil sie das Fleisch riechen. Und genauso ist das mit Suchtmitteln. Und die Werbeindustrie lockt uns da mit faszinierenden Bildern. Ich hatte ein bisschen geguckt, was gibt es denn für Bierwerbung? Ja, die Aggertalsperre wird benutzt, ja, um das verfrischende Kronbacher uns nahe zu bringen. Und viele andere Werbungen geben einem ja den Eindruck, wenn ich das tue, dann ist mein Leben richtig entspannend, genussvoll. Manche arbeiten mit dem Motiv des Mutes. Ja, wer noch die alte Zigarettenwerbung kennt, die es so nicht mehr im Fernsehen gibt, da war es der Cowboy, der Kämpfer, ja, der rauchende Held, der uns vermittelt wurde. Und genauso ist es beim Kiffen oder bei Pornoclips. Nur so kannst du doch wirklich glücklich werden. Sexuelle Erfüllung erleben. Echtes Leben braucht schon ein Stück diese Hilfen. Der Hebräerbrief geht ganz anders in dieses Thema. Er redet davon, nicht etwas einzunehmen, sondern etwas abzulegen. Denn es behindert uns. Für mich ist es wichtig, deutlich zu machen, etwas, was ich länger einnehme, um mich zu entspannen, kann für mich zur Gefahr werden. Das Rauchen nur mal ganz kurz angetitscht, ist die einzige Sucht, die nicht Beziehungen zerstört, außer das Krebsleiden schlägt zu. Natürlich gibt es viele andere Gründe, die Krebs auslösen können. Meine Frau hatte ja selbst letztes Jahr Krebs, hat nie geraucht. Aber wir wissen von Rauchern, dass sie 20, 30 Jahre später, und das ist dieses Belasten auf lange Zeit, dann mit einer sehr viel höheren Wahrscheinlichkeit als andere Lungenkrebs bekommen. 90 Giftstoffe befinden sich in einer Zigarette, die krebsauslösend sind. Und das ist das Trickige an Süchten. Es geht langsam. Du fängst nicht Montag an zu trinken oder zu rauchen und am Freitag bist du krank oder am Suff, sondern es sind Prozesse und Wellenbewegungen. Im Epheserbrief wird das ebenso angesprochen. Handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Vielleicht gerade zu begreifen in der Not, was will Gott von dir? Nicht unbedingt einfach die Not nur dämpfen mit einem Suchtmittel. Betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr damit euer gesamtes Leben. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Und in den Sprüchen im Alten Testament wird es ebenso aufgegriffen. Wein ruft Spott hervor. Starkes Getränk beschwört, erzeugt Streit. Und dann kommt so eine knackige Aussage, wer sich betrinkt, der kann doch nicht weise sein. Ja, sind alle doof und dumm, die trinken, die in eine Sucht geraten sind? Das sicher nicht. Und das fand ich sehr hilfreich, was Dr. Richter dazu sagte. Er sagte, es ist eine Gedankenlosigkeit und es ist teilweise gerade bei Menschen, die sehr feine Menschen, sehr sensible Menschen, durchaus sehr kluge Menschen, sehr gefühlsstark und leidenschaftliche Menschen sind, so dass sie in bestimmten Lebenskrisen dann echt es schwer haben, das zu verarbeiten. Schwerer haben als, sage ich mal, so die Dickhäuter unter uns. Ja, es gibt ja so Leute, die haben einfach emotional eine ziemlich dicke Schale. So ein Zitat wäre von ihnen, wenn alle mit mir klarkommen, dann habe ich kein richtiges Profil. Ja, jeder eckt doch mal an, ist doch normal. Das werden manche gut sagen können und können auch anders mit Kritik, Enttäuschung umgehen als andere, die Wochen oder Monate frustriert sind, verunsichert sind und dann natürlich stärker gefährdet sind. Und das war Dr. Richters Erfahrung, eben sich doch dann Hilfen zu suchen, um nachts einzuschlafen, um zu entspannen, um die Kritik des Chefs, um vielleicht eine schwere Krise in der Familie irgendwie erträglich für sich zu machen. Klar, beide sind betroffen, auch der Dickhäuter emotional kann die Sucht erwischen. Aber Dr. Richters Erfahrung war gerade, dass es Menschen sind, die sehr feine, sehr liebenswerte, empfindsame Menschen sind. Ob nun Dickhäuter oder eher sensibel, wir haben alle Sehnsüchte. Ich habe mal so ein paar aufgelistet. Das Baby, ja, schade, dass Heather nicht hier ist. Das Baby, oder ist sie hier? Nein, ist nicht hier. Ja, man sieht, wenn es gestillt wird, es vertraut absolut, es hat eine Ursehnsucht, Geborgenheit. Ja, die setzt sich fort bei uns in Menschen nach einem Grundliebesbedürfnis. Wir wünschen uns vertrauensvolle Beziehungen. In Krisen wünscht sich jeder normalerweise Trost und Verständnis. Jeder wünscht sich, wenn er in heftigen Stress kommt, irgendwie Entspannung zu finden. Das ist normal, ist auch nicht falsch. Es gibt diese Grundsehnsucht, dazuzugehören. Ja, im Kindergarten merkt man schon, wenn das Kind nicht so gut reinkommt, und vielleicht hast du das als Kind erlebt, mir ging das so, ich ging dann irgendwann nicht mehr im Kindergarten, weil ich nicht so gut reinkam. Ja, in der Pubertät ist es dann interessant, dann kann man das mal so ein bisschen humorvoll, und ich war ja selbst ein Jugendlicher, ich kam so aus der Popperzeit, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, die Popperzeit, man ging mit Seitenscheitel, man trug Giorgio Armani, war eine kurze Zeit, ich sehe viele gucken verständnislos, gab es nur so ein, zwei Jahre, dann war die schon wieder durch. Ja, heute würden wir uns beömmeln, lachen über mich, wie ich aussah und andere und eher sehr ähnlich aussah. Man wollte dazugehören, man wollte Popper sein. Ja, vielleicht merkst du es bei deinen Teenies, wie sie so reinrutschen und lächelst darüber, wie sie sich kleiden, wo die Hose hängt oder was markant sein muss. Und letztendlich hast du das 20 Jahre vorher genauso gemacht. Ja, du willst dazugehören und frag dich als Erwachsener im Beruf, wie sieht denn dein Dazugehören aus? Wie willst du denn dazugehören? Wir haben das in uns und es ist nicht falsch. Ebenso wie das Bedürfnis nach Sexualität einfach in uns angelegt worden ist. Alles ist gut. Es gehört zu unserem Geschaffensein dazu. Aber was ist, wenn dann man enttäuscht wird in Beziehungen? Und Vertrauen, das sagte Dr. Richter so schön, Vertrauen ist eine Vorleistung in eine Beziehung. Eine Vorleistung, wo man nicht weiß, ob sie gut erfüllt wird. Man riskiert was, wenn man anderen Menschen vertraut. Und da merkt man vielleicht, der Partner geht fremd. Da merkt man vielleicht, die Kinder belügen einen. Ja, und man merkt vielleicht, ich kann mir selbst nicht mehr trauen, was ich morgen mache. Und dann ist man in der Krise, dann ist man frustriert. Und Schicksalsschläge können einen dann aus der Bahn werfen. Und der Richter sagt, Der Süchtige, wenn er dann in der Sucht tief drin ist, der ist dem Suchtmittel irgendwann hemmungslos verfallen. Das Suchtmittel ist wie eine Person, die man liebt. Er beschreibt das wie eine Verliebtheit. Und wir kennen verliebte Menschen, ja, die ein, und es gibt eine psychiatrische Untersuchung über verliebte Menschen und es ist ganz interessant, man kann das, was hormonell passiert beim verliebten Menschen, teilweise bei Leuten, die Kokain oder Hasch rauchen, wiederentdecken. Ja, die sind so ein bisschen irre. Und da ist selbst der Pickel im Gesicht der Frau, die man liebt, gerade hübsch, so ungefähr. Ja, das ist auch nicht schlimm. Das ist okay und es geht vorbei. Ja, das Schlimme ist, wenn man im Suchtmittel verliebt ist, diese Verliebtheit geht auch irgendwann vorbei, weil man merkt, wie einem die Sucht zerstört. Bis dann ist man körperlich abhängig. Dann kann man nicht mehr so leicht sagen, jetzt beende ich die Beziehung. Dann hängt man drin. Und der Alkohol wirkt eben entspannend und auf längere Zeit hin auch verändernd im Gehirn. Und da muss ich euch mal ganz kurz, ich bin ja in meinem alten Leben, hätte ich fast gesagt, Biologe gewesen, da hineinnehmen. Ja, ein Gehirn. Und es ist das Glückszentrum, der Nucleo Accumbens, den Gott uns gegeben hat. Der sitzt da so in der Mitte, ganz klein in unserem Gehirn, tief drin. Und wenn du was Schönes erlebst im Leben, dann wird da was ausgeschüttet an Hormonen, an Stoffen. Und dann erlebst du ein Stück, ach, das macht mich glücklich. Das ist schön, diese Aussage von jemandem, dieses kleine Erfolgserlebnis. Das Fiese ist, der Alkohol dockt genau an dieser Stelle auch an und andere Suchtmittel nur 100 bis 200-fach stärker als eben ein Glücksmoment, den du erlebst. Bei manchen Menschen sogar 250, 300-fach stärker. Ja, und dann schüttet, weil man Alkohol trinkt, hängt natürlich von der Menge ab, das Gehirn Stoff aus. Und du erlebst irgendwann, wenn du viel trinkst, einen Rausch. Jetzt wird immer wieder die Frage gestellt, ist denn eine Sucht genetisch eigentlich vererbbar? Und der Dr. Richter sagt, jein. Sie ist ein Stück vererbbar. Nicht, dass du zwingend süchtig werden musst, wie wenn deine Eltern beide schwarze Haare haben, du wahrscheinlich schwarze Haare haben wirst. Aber dieses auf ein Suchtmittel stark reagieren, besonders anspringen, das ist vererbbar. Ein Stück. Das heißt, es gibt Menschen, die trinken 2, 3 Flaschen Bier und erleben eine enorm gute Entspannung und bei der 4. Flasche ein richtiges Glücksgefühl. Andere Menschen sagen, jetzt bin ich ein bisschen lustiger, aber schon blöd, dass alles um mich herum schwankt und irgendwie auch anstrengend. Beide haben die gleiche Menge getrunken. Jetzt könnt ihr überlegen, wer ist in der Gefahr, in der nächsten Krise wieder zum Alkohol zu greifen? Natürlich der, der eben erlebt, das macht was mit ihm. Und das ist der Grund, sicher ein Stück Prägung, aber vor allem das sagte Dr. Richter, dass es genetisch schon eine Vorveranlagung gibt, dass manche Menschen, man sieht das, wie sich das durch Familien durchziehen, besonders auf Suchtmittel, es muss nicht Alkohol sein, es kann was anderes sein, anspringen und dann natürlich stärker da reinrutschen. Und irgendwann ist es so, dass der Körper dann diesen Suchtstoff braucht. Der Körper merkt natürlich, kann nicht sein, dass ich ständig super glücklich bin und reguliert im Gehirn was runter. Und wenn du dann nicht mehr trinkst, dann kommt die Entzugserscheinung. Dann schreit der Körper, halt, ich brauche was, damit es mir wieder gut geht. Dann bist du in der Phase drin, wo du überhaupt, um dich normal zu fühlen, schon morgens was trinken musst. Dann bist du in der schweren Sucht drin. Nochmal, Epheser 5, betrinkt euch nicht, sonst ruiniert ihr euer Leben. Spätestens, wenn der Körper sich gewöhnt hat, fängt der Ruin massiv an. Und du wirst Konflikte haben. Sucht, bis auf die Nikotinsucht, ist immer beziehungszerstörend. Der Nikotinsüchtige kann ein guter Vater sein, aber vielleicht mit 50 dann eben leider an Krebs sterben, weil es die einzige Sucht ist, die ja nicht Beziehungen so verändert. Jede andere Sucht, ja, Alkohol, Kiffen, andere Medikamentensüchte, verändern die Beziehung und zerstören Beziehungen über die Zeit. Zum Schluss der Predigt möchte ich natürlich reingehen, was kann ich machen, wenn ich da merke, ich gleite rein, ich bin gefährdet. Und wir haben in Deutschland erstmal gute Organisationen, zum Beispiel das Blaue Kreuz. Wir haben Suchtberatungsstellen, aber wir haben in unserer Gemeinde den besonderen Segen, dass wir eine Suchtberaterin haben. Ich wusste das bis vor wenigen Wochen auch nicht, möchte Sabine schon mal bitten, nach vorne zu kommen und am Ende der Predigt so ein kleines Interview machen, um nochmal zu zeigen, was passiert eigentlich und wie kann ich denn mir das vorstellen, läuft so eine Beratung ab. Sabine, du arbeitest bei der Caritas, du bist seit 7 Jahren dort, du bist eigentlich Sozialpädagogin, hast dann eine Suchtberaterausbildung gemacht und jetzt mal so die Frage an dich, da kommt jemand zu dir und der stellt fest, seit einem Jahr trinke ich 2-3 Liter Bier am Abend, ja, manchmal fange ich schon um 16 Uhr an und ich komme da nicht raus. Was kann ich machen? Was würdest du ihm sagen?
Okay, also dein Beispiel ist ja schon mal gut, dass der Mensch eine Einsicht hat, ich habe ein Problem und ich möchte das auch ändern, so geht's nicht weiter. Wenn jemand täglich trinkt, das nicht stoppen kann, rate ich erstmal zu einer Entgiftung im Krankenhaus. Körperliche Entgiftung dauert 2 Wochen. Und wenn man wirklich dauerhaft abstinent leben will, das lernen will wieder, dann rate ich auch zu einer Therapie.
Jetzt stell mir vor, ich bin in der Haut dieses Mannes, der da sitzt und wir Männer sind stolze Lebewesen. Geht das nicht auch anders? Ey, gleich Entziehung, gleich Krankenhaus. Boah, also so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Was würdest du mir sagen?
Ja, also die Reaktion erlebe ich eigentlich meistens. Die wenigsten wollen ins Krankenhaus. Gut, wir arbeiten damit, womit die Leute kommen. Es sind natürlich viele Ängste damit verbunden. Man gibt sich eine Blöße, man will ja auch nicht suchtkrank sein. Man kann das auch erstmal auf anderen Wegen probieren, den Konsum reduzieren, über die Reduktion Selbstabstinenz herzustellen. Manche wollen auch nicht wahrhaben, ich bin abhängig, die wollen versuchen, kontrolliert zu trinken. Dann überlegt man, wie kann das aussehen, immer samstags 3 Bier. Meistens klappt es nicht, aber dann ist es eine wichtige Erfahrung. Ne? Und manche schaffen das auch, den Entzug ohne Krankenhaus.
Okay, das heißt, ihr geht da ein Stück mit und guckt individuell, wie sich das entwickelt bei denjenigen über mehrere Treffen. Was sind denn so, ich habe ja so ein paar Thesen aufgestellt, was Leute in Süchte treibt. Was sind so deine Erfahrungen? Welche Sehnsüchte und welche Lebenssituationen entdeckst du besonders oft bei Menschen, die bei dir in die Beratung kommen?
Also im Grunde hat der Matthias schon alles wirklich erwähnt in seiner Predigt jetzt. Bei manchen stecken einfach psychische Erkrankungen dahinter, wie eine Depression, wie starke Ängste oder Zwanghaftigkeit, wo das Trinken in der Anfangsphase eine Entlastung einfach schafft, aber über die Dauer der Zeit, der Jahre eine Abhängigkeit sich entwickelt. Dann habe ich oft Menschen, die sind einsam, die haben ein geringes Selbstbewusstsein und wenn man dann trinkt, dann ist man lockerer und kann auf Menschen zugehen. Dann gibt es Menschen, die einfach schon ganz schlechte Startbedingungen hatten in der Kindheit, die diese Liebe und Geborgenheit vielleicht nicht erfahren haben, die dann in ihrer Psyche, Persönlichkeit immer Defizite haben, ne? Überhaupt sich auf Freundschaft, Beziehung einzulassen und da immer Ängste sind und dann eben auch im Suchtmittel so eine Entlastung finden, ne, und eben eine Abhängigkeit entwickeln. Und das, denke ich, muss dann auch therapeutisch bearbeitet werden. Da findet man selber schlechten Weg raus, weil man halt immer das Suchtmittel benutzt hat, um dieses Loch zu stopfen.
Ich hätte noch viele Fragen an dich. Du bist zur Verfügung.
Ich könnte auch 2 Stunden reden.
Genau, du stehst zur Verfügung und wir machen mal ab. Ja. Jeder, der sie nachher anspricht, hat kein Problem mit Alkohol. Ja? Weil sonst sehe ich die Gefahr, dass sie ganz alleine darstellt. Ja, jeder denkt, wenn ich da jetzt hingehe und dann sehe mich 200 Gemeindeglieder bei der Sabine stehen. Oh, oh, oh. Ja, also das nicht. Abschlussfrage. Kostet das was, wenn man in die Beratung kommt und wird das dokumentiert? Klar, wenn man zum Arzt geht, dann schreibt er das rein und der eine oder andere, der mal schon um eine Verbeamtung gekämpft hat, weiß, dass dann auch ärztliche Zeugnisse sozusagen erfragt werden. Wie ist das bei euch? Ist das sozusagen gleich so, dass es dokumentiert ist und später kann der Arbeitgeber das im Fall, wenn man eine Beamtung zum Beispiel möchte, abrufen?
Also wir haben natürlich ein internes Dokumentationssystem. Ich muss ja auch wissen, was ich in der Beratung mache und vielleicht kommt einer 5 Jahre später nochmal. Also obwohl nach 5 Jahren wird alles gelöscht, muss ich auch sagen. Aber dann kann man nochmal drauf zurückgreifen. Wir haben Schweigepflicht wie ein Arzt. Also es geht nichts nach außen, außer wir bekommen eine Schweigepflichtentbindung und der Klient sagt, also bitte jetzt dem und dem mitteilen oder eine Bescheinigung, dass ich hier die Gespräche gemacht habe. Ansonsten alles bleibt bei uns. Selbst wenn jemand anruft und nachfragt, ist der und der bei uns in Beratung, wir dürfen nichts sagen.
Das heißt, der Unterschied zum Arzt ist auch, dass bei euch nicht jetzt wegen Verbeamtung angefragt wird. Das findet eben nicht statt, was beim Arzt sein könnte. Beziehung ist ein wichtiges Thema. Bei Sehnsüchten habe ich gesagt, stimmt das? Ist das deine Erfahrung, dass Menschen, die mit Nöten kommen, mehr bei Beziehungen schon Schwierigkeiten haben? Oder wie erlebst du das Thema Beziehung bei deinen Ratsuchenden?
Also viele Menschen mit einer Suchterkrankung, zumindest die bei uns ankommen, haben sehr belastete Beziehungen oder sind sogar sehr einsam, alleine, bis dahin, dass man gar keine Beziehungen oder Freunde hat. Und dann ist es natürlich sehr schwer, ein abstinentes Leben zu führen. Also gesunde Beziehungen sind ganz wichtiger Baustein, das zu schaffen. Einfach Menschen zu haben, mit denen man Sorgen, Nöte teilen kann. Wenn man einen schlechten Tag hat, man mit denen reden kann, ohne halt vielleicht zum Bier zu greifen. Und überhaupt Menschen zu haben, mit denen man seine Freizeit verbringen kann. Oder eine Gemeinde, wo man sich engagieren kann, wo man eine sinnerfüllte Tätigkeit hat. Alles, was den Menschen zufrieden macht, hilft einfach, vom Suchtmittel wegzukommen. Und da sind Beziehungen ganz wichtig.
Ja, vielen Dank dir, dass du dazu bereit warst. Beziehung, das ist auch so der Abschlussgedanke für mich in dieser Predigt. Ja, der Dr. Richter sprach von dem Paradiesgedächtnis. Wir haben alle Menschen eine Ursehnsucht nach vollkommener Beziehung. Und die wird in menschlichen Beziehungen immer wieder auch zerstört werden, selbst beim besten Ehepartner. Die Beziehung zu Gott ist etwas ganz Besonderes, was eben möglich geworden ist, weil Jesus Christus sein Leben gegeben hat, weil er diese neue Möglichkeit dieser vertrauensvollen Beziehung zu einem allmächtigen und liebevollen Vater geschaffen hat. Jetzt will ich nicht sagen, dass Christen nicht süchtig werden und nicht Christen erwischt es immer, das würde die Realität nicht beschreiben, aber ich glaube schon, dass der Christ hier, wenn er die Beziehung mit Gott intensiv lebt, wesentlich hier nochmal eine Hilfe hat. Ja, eine Hilfe hat, eben mit Gott Sachen zu besprechen, ihn zu klagen. Und das heißt ja nicht, dass wir als Christ alles verstehen. Uns trifft Leid, wir haben das gehört, schwere Krankheit. Und es gibt auch Momente, wo man einfach Gott überhaupt nicht versteht. Für mich ist es dann immer tröstlich, mir zu sagen, Herr, irgendwann sitze ich dann bei dir da im Himmel. Und in der Ewigkeit gibt es ja eine Menge Zeit, das ist ja gut. Zeit spielt keine Rolle. Ich habe eine Menge Fragen, wo ich dich nicht verstehe, Herr, was du zugelassen hast auf der Erde. Und erklär mir das mal, warum musste der sterben, warum musste der krank werden, warum musste das mit dem Kind passieren an Missbrauch? Und das ist für mich ein enormer Trost zu wissen in dieser Gottesbeziehung. Ich habe nicht einfach so, es ist eben leider zufällig passiert, man muss es hinnehmen, sondern ein Gott hat das Ganze im Blick und mit dem werde ich mal über die Dinge reden können, die ich hier auf der Welt nicht verstanden habe. Die Augen auf Jesus richten, das ist das, was im Hebräerbrief als Hilfe genannt wird. Im Epheser, sich mit Heiligem Geist erfüllen lassen. Wie kann das aussehen? Ein paar Tipps zum Ende. Das regelmäßige Gespräch mit Gott habe ich genannt. Die Beziehung mit Gott pflegen. Und das heißt, ihm auch in einer lebendigen Kommunikation Dinge klagen. Ihm auch zuhören. Nicht nur beten, Herr, mach das und dann wegrennen, sondern mal achten. Wo antwortet vielleicht Gott in den nächsten Wochen? Und wenn dir das alleine schwerfällt, dann such dir 2, 3. Dann geh in eine Kleingebetsgruppe. Bitte Gott immer wieder, dass er dich leitet, dass er dich ausfüllt mit seinem Geist, dass er dich führt. Ja, und Gott will dich führen. Es ist doch irre, der allmächtige Gott hat uns ein schriftliches Wort gegeben, einen Brief an uns. Lesen wir die Bibel, nutzen wir das. Nutzen wir die Gemeinschaft von Christen und das Bekennen von Nöten, gerade in der Suchtsituation. Das ehrlich zugeben, ihr kennt das aus manchen Filmen, ich heiße sowieso und bin ein Alkoholiker. Ja. Die Selbsterkenntnis, das Zugeben, sagte ja Sabine, wenn Leute so weit sind, dann ist schon ein guter Schritt geschaffen, ist ganz wichtig. Die Beichte mit einem Bruder, mit einer Schwester und dann den Mut, mit jemandem vielleicht zusammen als Unterstützung irgendwo hinzugehen, weil man merkt, die Sünde hat einen umgarnt. Ich möchte am Schluss dieser Predigt beten und möchte euch 3 Fragen stellen im Gebet und möchte euch bitten, dazu aufzustehen. Herr, wir stehen jetzt hier vor dir und ich möchte dich besonders für die bitten, die vielleicht sich gerade jetzt fragen, werde ich umgarnt, werde ich verstrickt in Bereichen meines Lebens mit Suchtstoffen, mit Suchtverhaltensweisen, mit Umgang mit dem Computer. Herr, möchte ich bitten, dass diejenigen, die das merken, sich das ehrlich eingestehen, das vielleicht ihrem Partner, einem guten Freund sagen und gucken, wie sie das wieder reduzieren können, die Menge, die Dosis, die Häufigkeit. Ich möchte dich für die bitten, die merken, dass sie einfach ihre Sehnsüchte an manchen Stellen falsch stillen, vielleicht auch in Gedanken, noch gar nicht in Handlungen und sich fragen, ob sie wirklich mit ihren Sehnsüchten zu dir kommen. Dass sie den Mut auch haben, dir Dinge zu klagen und zu sagen, Herr, da habe ich eine Sehnsucht und ich verstehe nicht, warum du da nicht handelst. Herr, du bist ein Gott, dem wir klagen dürfen, Nöte in unserem Leben. Das machen uns die Psalmen und die Psalmisten vor. Und ich möchte dich für die bitten, die sich auch fragen, warum klappt das bei mir mit dem Bibellesen nicht? Warum ist meine richtige, intensive, stille Zeit eben nicht mehr existent, sondern meine Pflichtübung? Herr, und dass wir wirklich da wieder Feuer fangen. Uns mit anderen auf den Weg zusammen machen, vielleicht im Hauskreis zu sagen, ich will wieder mehr Bibel lesen, ich will erwartungsvoll Bibel lesen. Möchte ich für die bitten, die da frustriert sind, was das Bibellesen angeht, dass du ihnen neuen Mut machst. Herr, möchte ich für alle drei Gruppen jetzt hier um deinen Segen bitten. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.